Ich möchte alle herzlich begrüßen zu dieser Einführung ins Lukas-Evangelium und wir beginnen gleich mit dem Bibeltext. Das ist das Wichtigste. Und zwar darf ich dich bitten, Edmund, Lukas 1, Verse 1 bis 4.
Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist.
Vielen Dank. Diese vier Verse sind die Einleitung ins Lukas-Evangelium und gleich danach beginnt dann der erste Teil. Das Lukas-Evangelium ist dann so aufgebaut, dass Kapitel 1 bis 9 uns zeigt, wie der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist. Und dieser erste Teil ist aufgeteilt in fünf Hauptteile. Also hier haben wir jetzt Lukas 1 und 2, das ist Teil Römisch 1, Abschnitt 1. Und das geht dann so weiter, 2, 3, 4, 5. Und der Wendepunkt im Lukas-Evangelium, wo dann Teil 2 kommt, das haben wir in Kapitel 9, können wir das kurz aufschlagen. Und Edmund, du liest uns diese Wende vor. 9, Vers 51.
Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen.
Ja, es ist überraschend, nicht wahr? In Kapitel 9, während das Kapitel ja geht, das Evangelium geht bis Kapitel 24. Aber bereits in Kapitel 9, 51 wird gesagt, die Tage nahten, wo er aufgenommen werden sollte. Nämlich in die himmlische Herrlichkeit. Und damit endet ja dann das Lukas-Evangelium mit der Himmelfahrt, mit der Rückkehr in die Herrlichkeit. Und ab Kapitel 9, 51 haben wir also Teil Römisch 2, dann 1, dann 2, 3, 4, 5 bis zum Schluss. Und dieser zweite Teil wird eben beschrieben als eine Reise aus dieser Welt weg, über die Leiden in Jerusalem und dann in die himmlische Herrlichkeit zurück. Während der erste Teil eben zeigt, wie er aus der himmlischen Herrlichkeit in diese Welt gekommen ist. Und darum wird im Lukas-Evangelium auch sehr Akzent darauf gelegt, dass der Herr Jesus aus dem Himmel hier auf Erden zu Besuch gekommen ist. Können wir dazu lesen aus Lukas 1, Vers 68. Das ist dieses Lob von Zacharias, bekannt in der Kirchengeschichte als Benediktus. Benediktus heißt gepriesen und es beginnt mit gepriesen sei der Herr. Liest du?
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk besucht hat und ihm Erlösung geschafft hat.
Genau, und dazu noch Vers 78.
Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besucht hat, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens.
Jawohl. Also zweimal wird hier gesagt, er ist aus der himmlischen Herrlichkeit gewissermaßen gekommen, um uns hier zu besuchen. Und wer gerne aufschreibt, in Lukas 7, Vers 16 wird das nochmals gesagt, dass er auf Besuch gekommen ist, hier auf Erden. Nun, Lukas macht zunächst eine Einführung, 1, 1 bis 4. Und darin macht er klar, dass er keine Mythen, keine Legenden erzählt, sondern er hat gearbeitet als Historiker. Und zwar, er schreibt ja diesen Bericht, dieses Evangelium, indem er es widmet einem hochgestellten Theophilus, Vers 3. Vortrefflichster Theophilus. Der Ausdruck vortrefflichster wurde in der Antike gebraucht für Leute, die also ein sehr hohes Amt im Römischen Reich bekleideten. Und diesem Theophilus, ein Gebildeter, dem hat Lukas zunächst mal das Evangelium gewidmet und natürlich uns allen. Aber er erklärt ihm, ich bin ganz genau den Augenzeugen nachgegangen, Vers 2, und habe das alles zusammengesammelt. Wie ein Historiker, der geht hin und sammelt Augenzeugenberichte. Aber nicht nur das, er hat auch schon schriftliche Abfassungen, die Vorlagen, benutzt. Und das wird gesagt in Vers 1, da es ja viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen zu verfassen, die unter uns völlig geglaubt werden. Also er hat bereits, was schriftlich vorhanden war, benutzt, plus die Augenzeugen berichten, und dann hat er das alles sorgfältig aufgeschrieben. Und zwar, wie er sagt in Vers 3, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang genau gefolgt bin, merkt man, genau gefolgt, nicht so ungefähr. Das zeigt uns, wie wichtig der Umgang mit der Wahrheit ist, ein genauer Umgang. Genau gefolgt bin, es dir vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben. Der griechische Ausdruck der Reihe nach bedeutet nicht zwingend in zeitlicher Reihenfolge, aber nach geordneten Kriterien. Und tatsächlich, das ganze Evangelium ist eine, kann man sagen, eine Komposition von Harmonie und Spiegelungen, wo man nur staunen kann. Und das wird auch hier angekündigt, der Reihe nach oder in geordneter Reihenfolge aufzuschreiben. Und das Ziel war, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst. Die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst. Es ging ihm also nicht darum, wie das in anderen Religionen wie Buddhismus, Hinduismus ganz normal ist. Dort geht es um Legenden, Mythen, Göttergeschichten. Auch schon bei den alten Griechen war das so, bei den alten Römern. Aber in der Bibel geht es um wirkliche Ereignisse in der Geschichte, die in Raum und Zeit stattgefunden haben, und die sollen hier zuverlässig wiedergegeben werden. Lukas hat als Fortsetzung des Lukas-Evangeliums die Apostelgeschichte verfasst. Können wir das kurz aufschlagen? Apostelgeschichte 1. Liest du bitte, Edmund, Verse 1.
Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hatte sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt.
Danke. Also, er sagt, der erste Bericht, das ist das Lukas-Evangelium, und jetzt kommt die Fortsetzung. Und dann sagt er, dieser Lukas, denen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat. Also er sagt, die Auferstehung, das war nicht eine, ist nicht eine Legende, sondern es ist wirklich das, was hier steht. Es gibt viele sichere Kennzeichen. Und das griechische Wort bedeutet sogar viele durchschlagende Beweise. Also, es geht nicht um Legenden, sondern es geht um Fakten. Ja, Christoph, du hast noch eine Frage.
Im ersten Kapitel von Lukas steht, dass viele versucht haben, die Erzählungen zusammen zu verfassen.
Ja, genau.
Das heißt, da könnte jetzt jemand kommen und sagen, dann müsste es ja zum Beispiel, wieso nicht zum Beispiel ein Thomas-Evangelium geben oder verschiedene Schriften, die außerhalb von
von den Evangelien. Ja, also ich wiederhole für den Livestream, wenn Lukas sagt, viele haben es unternommen, eine Erzählung zu verfassen, dann müsste es ja doch viele andere Evangelien geben, neben den Evangelien in der Bibel, nicht wahr? Nun, wir haben Hinweise aus der frühen Christenheit, dass effektiv das Matthäusevangelium das erste war, das verfasst worden ist. Und dann das Markus und dann das Lukasevangelium. Genau in dieser Reihenfolge. Also nicht wie in der liberalen Theologie ständig das gleiche gebetsmühlenartig wiederholt wird, Markus bzw. Urmarkus. Diese Theorie geht aus verschiedenen Gründen wissenschaftlich gesehen nicht auf. Aber bei Augustin haben wir einen sehr frühen Zeugen, der klar macht, Matthäus war der Erste. Also, nebst Lukas gab es eben vor ihm schon das Matthäus-Evangelium. Und jetzt wird aber hier doch gesagt, viele haben es unternommen. Das heißt, es gab tatsächlich schon mehr Aufzeichnungen. Aber wenn jetzt jemand sagt, ja gut, es gibt ja ein Thomas-Evangelium, Petrus-Evangelium, Judas-Evangelium, dann wären die auch relevant. Aber von diesen sogenannten Evangelien wird heute allgemein in der Wissenschaft akzeptiert. Das sind Schriften aus viel späterer Zeit. Thomas-Evangelium wird datiert allgemein auf 140 nach Christus. Und dann Petrus-Evangelium wird also auch in später Zeit datiert. Das heißt, das sind Fälschungen. Also betrügerische Schriften unter falschem Namen. Der letzte Apostel war ja Johannes, der starb um 100 nach Christus. Also Thomas war schon längst tot, als Johannes starb. 140 nach Christus, ein reiner Betrug. Und das Interessante ist gerade das Thomas-Evangelium und dann auch das sogenannte Judas-Evangelium, das etwa datiert wird auf 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus. Das sind gnostische Schriften. Und die Gnostiker waren eine Irrlehrerbewegung im ersten Jahrhundert, die leugneten, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Und darum wird ja im ersten Johannesbrief darauf hingewiesen, dass man falsche Propheten und Antichristen erkennt, wenn sie leugnen, Jesus sei nicht im Fleisch gekommen. Und das waren also genau solche betrügerischen Schriften aus diesen Sekten. Aber jetzt ist die Frage, wo sind dann diese Schriften geblieben? Nun, man muss sogar davon ausgehen, dass selbst die Jünger, als sie die Reden des Herrn hörten, zum Teil mitgeschrieben haben. Denn die Schreibfähigkeit in Israel war ja viel verbreiteter als bei anderen Völkern. Und zwar wegen der Heiligen Schrift. Und was eben verbreitet war, waren nicht Notebooks, aber doch eine Art Notebooks, nämlich diese Täfelchen mit Wachs. Und da konnte man Notizen machen. Es gab auch damals eine Art Stenografie. Und so kann man also damit rechnen, dass die Jünger schon solche Notizen gemacht haben, dass also solche Vorlagen da waren. Aber das waren nicht die inspirierten Schriften. Und darum, alles, was nicht inspiriert ist, hat man dann auch nicht besonders gepflegt und weiter überliefert, nachdem eben Matthäus als Apostel und Lukas und Markus als Propheten, ich muss noch mal ein bisschen nachbessern, also Markus, ob vor Lukas, da können wir noch diskutieren, aber gerade in den 60er Jahren wurde das Markus-Evangelium verfasst. Und Markus war anerkannt als Prophet von dem Apostel Petrus. Und darum wurden nur diese Schriften von Aposteln und von Aposteln anerkannten Propheten akzeptiert. Und das heißt, alles Übrige wurde dann eben betrachtet als menschlich. Und darum ging es verloren. Wir haben keine Spur mehr von solchen Notizen. Das gibt es gar nicht. Es gibt eben nur die biblischen vier Evangelien aus dem ersten Jahrhundert. Und alles andere stammt ab 2., 3. Jahrhundert. Und zwar von Betrügern. Das ist der Unterschied. Gut, aber wir schauen uns jetzt das Weitere an. Der erste Teil beginnt mit dieser Geschichte, ein alter Mann im Tempel. Liest du Edmund, Vers 5.
Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia, und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth.
Danke. Also wir sehen, der Historiker Lukas datiert ganz genau nach der Geschichte. Er beginnt nicht so wie in den Märchen, es war einmal, sondern es war in den Tagen des Herodes. Das war also dieser von den Römern eingesetzte König über das Volk der Juden, der ab 37 vor Christus regiert hatte. In den meisten Lexikas steht, er habe regiert bis 4 vor Christus. Aber es ist ein Problem, weil diese Zahl 4 vor Christus gar nicht erhärtet ist. Das hat man aus dem Grund so ermittelt. Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, berichtet, dass es vor dem Tod von Herodes eine Mondfinsternis gegeben habe. Und man konnte ermitteln, 4 vor Christus gab es eine Mondfinsternis. Eine teilweise. Und so haben die meisten Lexikas übernommen, 4 vor Christus, etwa der Tod von Herodes. Aber es gab auch eine vollständige Mondfinsternis, 1 vor Christus. Also historisch 1 vor Christus. Die historischen Zahlen, die verschieben sich gegenüber der Astronomie, wo man einen Nullpunkt hat, in der Geschichte nicht, um ein Jahr. Also historisch 4 vor Christus wäre astronomisch 3. Und 1 vor Christus, das wäre 0, das Jahr 0. Und es gibt starke Argumente, dass eben die Ereignisse, gerade vor dem Tod von Herodes, viel besser platziert werden können bei dieser Finsternis astronomisch im Jahr 0. Und damit stimmt auch unsere Zeitrechnung. Also, aber es war eben in den Tagen Herodes, sodass wir das also geschichtlich eben einordnen können. Das ist genau so, wie es in den Legenden nicht ist. So beginnt Teil Römisch 1,1. Römisch 1,2, werden wir sehen, beginnt in Kapitel 3. Liest du uns mal vor, wie das dort beginnt. Das ist dann ein Unterbruch zu dem, was vorher noch berichtet wird, von 18 Jahren. Da kommt wirklich ein ganz neuer Abschnitt ab Kapitel 3.
Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene unter dem hohen Priestertum von Hannas und Kaiphas, geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste.
Ja. Sehen wir, wie er datiert. Es war in der Zeit von Kaiser Tiberius. Und da wissen wir sofort aus der Geschichte, 14 nach Christus hat er begonnen zu regieren. Und zwar im 15. Jahr, also im Jahr 29. Aber das überschneidet sich mit der Regierungszeit von Pontius Pilatus, dem Statthalter von Judäa. 26 bis 36. Passt schön zusammen. Aber das reicht Lukas nicht. Er verwendet 7 Personen aus der Weltgeschichte, die er erwähnt, um diese Datierung absolut festzumachen. Also schon deutlich anders als Hänsel und Gretel, die da einmal waren, ja, und sich dann verirrt haben im Wald. Ja, und wann war das? Ja, ich meine, in welcher Wald war das? Schwarzwald? Wird nicht gesagt. War das zur Zeit von Karl dem Großen? Wird auch nicht gesagt. So 800. Ja, warum wird das nicht gesagt? weil es nicht wichtig ist, wo es war und wann es war, weil es eben nirgends war und niemals stattgefunden hat. Das ist ein Märchen, das ist Mythologische. Aber hier sehen wir, es ist Lukas ganz wichtig zu zeigen, Gott hat gehandelt in Raum und Zeit. Darum ergibt nicht nur die Zeitangaben, sondern auch geografische Angaben. Ja, und da beginnt dann also 1, 2. Wieder mit einer ganz genauen Datierung. Und so wird also hier datiert, wann das genau war mit diesem alten Mann im Tempel. Und wir wissen, Zacharias war Priester, hatte eine Dienstwoche in Jerusalem, wie es üblich war, von Sabbat bis Sabbat. Der Bibeltext sagt, er war von der 8. Abteilung, Vers 5, das ist nämlich die Abteilung von Abia. Das ist nach 1. Chroniker 24, wo man die 24 Priesterklassen erwähnt findet, ist das die 8. Klasse. Die hatte so um Mai, im Monat Mai, ihre Dienstwoche, ihre erste und dann die zweite, dann etwa ein halbes Jahr später wieder. Also, der war im Tempel und es wird dann weiter gesagt, er wurde durchs Los gewählt, dass er das Rauchopfer darbringen darf. Das Morgen Rauchopfer auf dem goldenen Altar im Heiligen. Und das war eine Lebenssensation. Denn man durfte damals nur einmal im Leben diese Aufgabe übernehmen. Darum wurde man verlost. Und wenn man einmal das Los gehabt hatte, dann durfte man nie mehr teilnehmen. Und er war schon alt und hat an der Verlosung teilgenommen und es bekommen. Das heißt, nie in seinem ganzen langen Leben hat er diese begehrteste Aufgabe der Priester übernehmen dürfen. Andere Priester mussten alles vorbereiten und dann kam der große Moment. Am Räucheraltar stehend mit dem goldenen Rauchfass musste der Priester, hat das noch nie gemacht vorher, zum ersten Mal mit den beiden Daumen das Rauchwerk herausholen, ganz hinten beginnen, da waren die heißen Kohlen auf dem Altar und dann so mit beiden Daumen über die Kohlen. Und dann steht einer rechts vom Altar. Und wir lesen Vers 11. Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn, der zur Rechten des Räucheraltars stand. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht überfiel ihn. Man muss sich vorstellen, das war ganz klar geregelt. Kein anderer Priester darf im Heiligen sein. Das macht ihr alles allein und das einzige Mal in seinem Leben. Und dann steht da einer und sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Eure Gebete sind erhört worden, Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Und dieser Sohn sollte der Vorläufer des Messias werden. Er sollte die Prophetie über diesen Propheten, der den prophetischen Namen trägt in Malachi 3 am Schluss, Elia, erfüllen. Ein Prophet, der das Volk vorbereitet, damit es bereit ist, den Messias zu empfangen, indem er das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern führt. Und wir wissen, der alte Priester, ein gottesfürchtiger Mann, er kann es nicht glauben. Er sagt, könnte ich ein Zeichen haben, damit ich erkenne, dass diese Prophetie stimmt? Und der Engel sagt, du wirst stumm sein. Was war mit diesem alten Mann im Tempel? Er konnte nicht glauben, dass Gott einen abgestorbenen Körper eines Mannes wieder so einrichten konnte, dass er fähig wäre, einen Sohn zu zeugen. Und er konnte nicht glauben, und das ist auch wirklich schwieriger, dass eine alte Frau nochmals die Periode bekommt, und zwar so, dass sie dann schwanger wird. Er konnte das nicht glauben. Aber dieser Unglaube ist natürlich ein Riesenproblem im Blick auf das Evangelium. Und hier beginnt ja das Evangelium. Es geht um den Vorläufer des Messias, der aus dem Himmel kommen wird, in diese Welt eben einführt. Ja, wenn wir denken an den letzten Teil des Lukas-Evangeliums, da geht es darum, dass der Messias, der wirklich starb, und sein Körper war tot im Grab, dass dieser Körper wieder lebendig werden sollte. Und das ist doch noch einiges schwieriger, als dass ein alter Mann plötzlich wieder zeugungsfähig wird und dass eine ganz alte Frau wieder ein Baby bekommen oder überhaupt ein Baby bekommen kann. Und wenn man das nicht mal glauben kann, wie kann man dann einmal glauben, dass der Messias sterben wird und wirklich wieder auferstehen wird? Und jetzt verstehen wir auch, warum das eben so schwerwiegend war, dass er das nicht geglaubt hat. Und wie kann man das Volk Gottes, das war die Aufgabe der diensttuenden Priester an diesem Tag, das Volk segnen? Die mussten auf den Treppen vor dem Tempelhaus, vor der Eingangshalle, mussten die stehen, Hände über dem Kopf, und sie mussten sprechen nach 4. Mose 6, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und so weiter. Das wäre ja nur so ein Ritual gewesen. Ein Segen ohne Glauben. Und darum musste er stumm werden, dieser alte Mann im Tempel. Aber jetzt werden wir sehen, in diesem ersten Teil ist alles so aufgebaut, dieser erste Abschnitt steht für sich. Und dann haben wir zwei Abschnitte, die ganz eng zusammengehören, 2 und 3, dann eng zusammen 4 und 5, 6 und 7, 8 und 9. Und der letzte Abschnitt steht dann wieder für sich allein. Das ist Abschnitt 10. Und dort haben wir den Herrn Jesus als 12-Jährigen im Tempel. Merken wir den Kontrast. Ein alter Mann im Tempel, ein Knabe im Tempel. Und hier haben wir, das hätte ich noch hinschreiben können, den Unglauben von Zacharias. Und hier haben wir den Unverstand von Maria und Josef. Sie sagen, als sie den 12-Jährigen im Tempel finden, sie wollten schon nach Hause gehen, aber er wollte die Passawoche vollenden. Und sie sagen, wir haben uns so gesorgt, wie konntest du uns das antun? Und dann sagt der 12-Jährige, ich muss sein in den Dingen meines Vaters. Und sie haben es überhaupt nicht verstanden. Das ist dieser Unverstand von Maria und Josef, der sich spiegelt mit dem Unglauben von Zacharias. Und eben der Knabe im Tempel wird uns vorgestellt als ein noch nicht Erwachsener. Im Judentum wird man erst mit 13 erwachsen. Gut, ist relativ früh. Darum, es ging also einer, der minderjährig war. Und das war ein Volljähriger, aber sehr, sehr, sehr volljährig. Ja? Und von ihm wird gesagt, wie er die großen Lehrer des Sanhedrins, die an den Festtagen auf die Terrasse kamen, vor dem inneren Vorhof, um Fragen zu beantworten, wie er sie in höchste Verwunderung versetzte. Über seine Fragen und dann heißt es auch über seine Antworten. Das ist erstaunlich, denn normalerweise hat das Volk an diesen Festtagen, da war es jetzt Passa, haben sie Fragen stellen dürfen und dann haben die großen Lehrer beantwortet. Aber die haben plötzlich gemerkt, niemand kennt die Bibel wie dieser Minderjährige im Tempel. Und darum haben sie begonnen, ihm Fragen zu stellen. Jetzt, jemand wollte etwas dazwischen fragen. Gilt das noch? Ja? Ja. Und zwar, du denkst an welche Geschichte in 1. Mose? Wie? Sarah. Ja, eben. Hätte er die Schriftkenntnis als alter Mann umgesetzt, dann hätte er eben, wie Susanne sagt, aus 1. Mose doch vor Augen haben müssen, Sarah war 90 Jahre alt und Abraham 100. Beide waren abgestorben. Warum hat Gott 25 Jahre lang gewartet, bis er die Verheißung erfüllt hat? Also ich meine 25 Jahre, eigentlich noch ein bisschen mehr. Mit 75 kam Abraham ins Land, aber mit 100 bekam er erst den verheißenen Sohn. Warum hat Gott so lange gewartet? Er hat so lange gewartet, damit Israel ein unmögliches Volk werden sollte. Also ich meine unmöglich, wissenschaftlich, biologisch unmöglich. Ein 100-Jähriger, der nicht mehr zeugen konnte, eine 90-jährige Frau, die nicht mehr gebären konnte, aber von ihnen beiden ist das Volk Israel hergekommen. Also Israel dürfte es biologisch gesehen, materialistisch, säkular gesehen, gar nicht geben. In diesem Sinn unmöglich. Aber es gibt es. Es ist ein Wunder. Und Ben-Gurion hat schon betont als erster Premierminister von Israel, wer in Israel nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Genau, Gott steht über allem, über Physik und Biologie, und darum sollte es ihm auch möglich sein, am Schluss des Lukas-Evangeliums den Herrn Jesus auferwecken aus den Toten. So sehen wir, der Anfang bereitet schon das Ende des Evangeliums vor. Aber jetzt möchte ich zeigen, warum diese systematische Einteilung. Liest du, Edmund, nach dieser Geschichte mit Zacharias, Vers 24.
Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen.
Ja. Jetzt kommt hier also ein Refrain, wie wir gleich sehen werden, mit genauen zeitlichen Angaben. Elisabeth wurde schwanger und dann vergingen 5 Monate. Da wird also gezeigt, jetzt, was da kommt als Geschichte 2, da ist 5 Monate Abstand. Und das ist dann die Geschichte, die nachher folgt, das wäre also Nummer 2, dass im 6. Monat, Vers 26, der Engel Gabriel nach Nazareth geht und dieser jungen Frau, Maria, eine Jungfrau, ankündigt, dass sie die Mutter des Messias werden wird. Das ist also 2. Und dann geht sie zu ihrer Verwandten, zu Elisabeth, auf Besuch und sie drückt ihre Freude aus, sehen wir in 1, Vers 47, 46, 47, liest du.
Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heiland.
Ja. Also Geschichte 2 ist die Ankündigung an Maria und 3 dann der Besuch von Maria bei Elisabeth und wie sie da das Magnificat betet. Magnificat heißt auf Lateinisch erhebt, ja, weil es heißt, meine Seele erhebt den Herrn. Meine Seele, Magnificat, den Herrn. Darum wird das in der Kirchengeschichte einfach lateinisch Magnificat genannt. Also sie frohlockt über dieses Wunder, dass sie die Mutter des Messias werden sollte. Und darum haben wir in diesen 2 Geschichten die Freude Marias, wir haben da die Worte Gabriels und auch die Worte von Elisabeth, diese ermutigenden Worte von Elisabeth und auch den Besuch von Maria bei Elisabeth. Nun, nach diesen 2 Geschichten, 2, 3, kommt wieder ein Refrain. Vers 56, liest du, Edmund?
Und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück.
Ja, jetzt wird hier in 1,56, habe ich da hingeschrieben, wird wieder markiert. Und zwar wieder mit zeitlicher Angabe. Jetzt geht es noch 3 Monate und dann geht sie wieder nach Hause. Und dann kommen wieder 2 Geschichten, 4 und 5. Und wir werden sehen, ständig wieder diese zeitlichen Markierungen. Und so ergibt sich, Geschichte 2 und 3 gehören zusammen, zeitliche Markierung. 4, 5 gehören zusammen, zeitliche Markierung. Und so weiter. Und jetzt sieht man schon Folgendes. Wie Geschichte 1, die für sich steht, und Geschichte 10, die für sich steht, sich spiegeln, der alte Mann im Tempel, der Knabe im Tempel, haben wir hier die Freude Marias. Aber wir werden sehen, Abschnitt 8 und 9, das ist dieser Abschnitt, diese 2 Geschichten, wo es geht um Simeon und seine wunderbaren Worte, die er spricht, ermutigende Worte. Und dann die Worte von Anna, der Prophetin Anna. Aber da geht es dann in diesem Zusammenhang um die zukünftige Seelenpein Marias. Denn Simeon sagt, ein Schwert wird deine Seele durchfahren. Sie sollte einmal erleben, wie der Messias, dessen Mutter sie werden durfte, gekreuzigt wird. Und so haben wir diesen Kontrast, die Freude Marias, die Seelenpein Marias, aber eben hier die Worte Gabriels und Elisabeths, die sich spiegeln mit den Worten von Simeon und Anna. Und wie es da um einen Besuch geht von Maria, bei Elisabeth, geht es dann in diesen 2 Geschichten um einen Besuch von Maria im Tempel. Ja, und jetzt schauen wir uns 1 Vers 80 an.
Das Kindlein aber wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel.
Ja, da haben wir also wieder so einen Refrain mit zeitlichen Angaben. Und einfach um zu markieren, welche Geschichten gehören zusammen. Und da haben wir, das können wir jetzt kurz noch nachlesen, in Vers 2, Vers 1, bitte.
Und es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Tyrannus Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt.
Jawohl, und dann lies noch Vers 6 und 7.
Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war.
Jawohl. Also, hier in den Geschichten 6 und 7 geht es um die Geburt des Herrn Jesus und dann um seine Beschneidung. Aber in den Geschichten vorher, 4 und 5, da geht es um die Geburt von dem Vorläufer, von Johannes dem Täufer, und um seine Beschneidung. Also da haben wir diese Parallele, hätte er noch hinschreiben sollen, also Geburt von Johannes, Beschneidung, Geburt des Erlösers und dann die Beschneidung. Und was wir eben in den Geschichten 4 und 5 haben, ist dieses wunderbare Lob des Zacharias über den Besuch Gottes in dieser Welt. Und das ist dann eben parallel zu 6 und 7, wo wir das Lob der Engel haben über den Feldern von Bethlehem bei den Hirten. Jetzt sind wir mit der Zeit durch und ich möchte einfach nicht schnell abschließen. Wir fahren dann nächstes Mal hier noch weiter. Aber, dass wir das vollendet haben, ich möchte den Refrain noch zeigen, hier 2,21. Liest du das, Edmund?
Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde.
Genau, also da wird wieder der Einschnitt gemacht mit dieser zeitlichen Angabe, 8 Tage erfüllt und dann die Beschneidung. Und dann haben wir den nächsten Refrain, 2,21 hier und dann 2, Vers 40.
Das Kindlein aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihn.
Jawohl, auch da wieder ein allgemeiner Bericht über das Wachsen und über einen weiteren Zeitraum, der verläuft. Und dann kommt eben die Beschreibung des 12-Jährigen im Tempel. Da macht dann Lukas wieder einen zeitlichen Sprung. Liest du noch Vers 41, 42?
Und seine 42.
Ja.
Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes.
Ja, danke. Und dann der letzte Vers, 2,52.
Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen.
Sieht man wieder so ein Vers, der einen längeren Zeitraum beschreibt über Wachstum und Entwicklung. Und damit ist dann dieser erste Teil abgeschlossen. Und wir haben bereits gelesen, Kapitel 3, Vers 1, 18 Jahre später geht es um das Auftreten von Johannes dem Täufer und der öffentliche Dienst des Herrn Jesus. Also wir würden nächstes Mal nochmals kurz darauf zurückkommen und dann weiter in der Übersicht die Kapitel 3 bis 5 anschauen.